Ja, Christoph, das war sehr nett. Vielen Dank. Ich muss eine Sache dann doch korrigieren. Ich bin nicht zu einer ideengeschichtlichen Arbeit habilitiert worden, sondern zu einer Arbeit über die Rolle des deutschen Wohlfahrtsstaats in der deutschen politischen Ökonomie von 1880 bis 1990. Und mein WIKO-Aufenthalt hat unter anderem mir auch ermöglicht, da noch das letzte Kapitel zu schreiben, was der Buchverlag immer gesagt hat: Wir drucken das erst, wenn du das. Also insofern, mein Aufenthalt hier ist, ich bin extrem dankbar dafür, für das Privileg, hier sein zu dürfen. Ich bin natürlich auch sehr dankbar für die Einladung, heute Abend Ihnen Ergebnisse aus meiner Forschung berichten zu dürfen. Ja, herzlichen Dank und nun kann es losgehen, glaube ich. Wir führen seit ungefähr 50 Jahren, Entschuldigung, also meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal natürlich. Wir führen seit über 50 Jahren die Debatte über die Parlamentarisierung des Kaiserreichs, aber bis heute führen wir diese Debatte auf dürftiger Datengrundlage. Das gilt mit Abstrichen auch für die Weimarer Zeit und sogar für die frühe Bundesrepublik. Lassen Sie mich mal ganz kurz ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufzählen, was wir auch nach mehr als fünf Debattendekaden weiterhin nicht wissen. Wir wissen nichts, also noch nichts Systematisches über die Wahlkreisabsprachen im Kaiserreich. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, damit wissen wir eigentlich auch nichts über die genaue Funktionsweise dieses Wahlsystems, der absoluten Mehrheitswahl im Kaiserreich. War es schwierig, Wahlkreisabsprachen zu treffen? Für welchen Wahlgang wurden diese getroffen? Den ersten oder die Stichwahl? Welche Parteien koalierten typischerweise miteinander? War das wahlkreisspezifisch? Wie änderten sich die Koalitionsmuster über Zeit? Wie stabil waren die Absprachen? Welche Koordinierungsmuster waren dominant? Und was bedeutete das für die Repräsentation gesellschaftlicher Interessen? Konnten sich beispielsweise langfristige Bindungen zwischen Wählern und Parteien ausbilden? Wir können bis heute eigentlich auf diese Fragen keine belastbaren Antworten geben, weil wir über die Wahlkoalition des Kaiserreichs bislang nichts wissen. Wir wissen ausgesprochen wenig über das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten im Reichstag, sowohl des Kaiserreichs als auch auch der Weimarer Zeit. Einmal generell wenig über die Abstimmungsdisziplin, dann auch wenig über die Gesetzgebungskoalition. Und natürlich, da wir ja auch, wie ich schon erwähnt hatte, nichts über die Wahlkreiskoalition wissen, wissen wir auch nichts über das Verhältnis von Wahlkreiskoalition oder Wahlkreisabsprachen und dem Legislativverhalten im Reichstag und auch umgekehrt dann nicht die Auswirkungen, die Gesetzgebungskoalition im Reichstag auf Wahlkreisabsprachen gehabt haben. Wie geschlossen traten die Parteien im Parlament überhaupt auf? Was waren die Determinanten der Parteidisziplin? Und änderte sich das im Zeitverlauf und zwischen den Parteien? Das genaue Legislativgeschehen, wer hat wann welchen Antrag mit welchem Erfolg eingebracht, ist ebenfalls sowohl für das Kaiserreich als auch für die Weimarer Zeit und sogar auch für die frühe Bundesrepublik entweder noch nicht gar nicht systematisch erhoben worden oder wenn sie schon erhoben wurden, stehen diese Daten der Scientific Community bislang nicht zur Verfügung. Deswegen können wir auch Fragen bis heute nicht befriedigend beantworten, wie: Woher kamen die Initiativen? Kamen sie aus der Regierung, aus der Mitte des Parlaments? Bildete sich sowas wie ein Oppositionsregierungsschema aus? Ergibt sich über die Zeit eine Konzentration der Gesetzesinitiativen bei den Parteiführern? Und welche Veränderungen erfuhren überhaupt die Gesetzesentwürfe im Gang durch das Parlament? Und obwohl man annehmen könnte, dass je näher wir an die Gegenwart rücken, desto mehr sich auch unser Kenntnisstand verbessert, lassen sich eben auch hinsichtlich der frühen Bundesrepublik durchaus erhebliche Wissenslücken feststellen. Wir haben bis heute keine allgemein, zumindest digital zugänglichen Informationen über den Gang der Gesetzgebung in der frühen bundesdeutschen Nachkriegsdemokratie. So, diese insgesamt erschreckende Datenlage sagt etwas über die Anreiz- und Gratifikationsstrukturen des deutschen Wissenschaftssystems. Das setzt offenbar höhere akademische Prämien auf einen weiteren Beitrag zur Parlaments- und Parlamentarisierungsdebatte, als darauf, die Daten zu sammeln, die einen eigentlich dafür in die Lage setzen würden, diesen Beitrag überhaupt erst zu schreiben. Aber ich denke, Sie sagen auch was über die Geisteslage der Debatte selber, zumindest die lange dominierende Geisteslage. Denn sowohl hinsichtlich des Kaiserreichs als auch hinsichtlich der Weimarer Republik standen diese betreffenden Debatten natürlich durchweg unter diesem Blick auf das Scheitern des Elitenversagen 1918 und 1933, das sich so deutlich manifestierte. Und dann fragt man sich, warum überhaupt noch viel intellektuelle Energie auf die Analyse zweier politischer Systeme investieren, die sich in so katastrophaler Weise diskreditiert haben. Und natürlich bietet uns die Rekonstruktion der Funktionsweise des politischen Systems des Kaiserreichs und der Weimarer Republik unter der Perspektive ihres Scheiterns eine recht konzise Erzählung im Rahmen der Sonderwegsdebatte. Aber ihre Einbettung in diesen Kontext hat nach meinem Eindruck insgesamt mehr geschadet als genützt. Und eine zentrale Schwierigkeit ergibt sich schon dann, wenn man die zeitliche Perspektive auf die Bundesrepublik erweitert, den Blick sozusagen verlängert. Denn wie wollen wir den unbestreitbaren Erfolg des deutschen Nachkriegsparlamentarismus vor dem Hintergrund dieser Pauschalurteile über das Scheitern des Parlamentarismus im Kaiserreich und der Weimarer Republik erklären, ohne auf Ad-hoc-Erklärungen zurückzugreifen, gerade wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es ja vielfältige Kontinuitäten gibt im Parteiensystem, in den parlamentarischen Regeln, das heißt in den Geschäftsordnungen und natürlich zuletzt auch nicht personelle Kontinuitäten zwischen Weimar und Bonn. Insofern denke ich, müsste man eigentlich diese Debatte erstmal, also die Debatte über die Parlamentarisierung Deutschlands in diesem Zeitraum 1867, aber letztendlich, also sozusagen bis 1933, aber dann insgesamt, müsste man erstmal aus diesem bislang eher unglücklichen Kontext befreien. Und ich plädiere dafür, sie noch in einer zweiten Hinsicht aus einem, wie ich finde, unglücklichen Kontext zu befreien. Und dieser Kontext, also dieser unglückliche Kontext besteht darin, dass der Stillstand der Debatte meines Erachtens aus einer zwar ganz naheliegenden und daher auch sehr weit verbreiteten, aber letztendlich auch verhängnisvollen Herangehensweise an das Problem geht. Nämlich die Antwort auf die Frage nach der Parlamentarisierung Deutschlands in der mehr oder weniger ausschließlichen Betrachtung eben dieses Parlaments selber finden zu wollen. Meine These, die ich versuche jetzt hier ein bisschen auszuarbeiten, stellt darauf ab, dass das ein zu enger Blick ist. Und meiner Meinung nach wird es sich als entscheidend, analytisch entscheidend erweisen, zunächst logisch, auch genetisch kausal, wenn man so möchte, mit der Funktionsweise des Wahlsystems anzufangen. Und wenn wir dann ein Gefühl dafür verstanden, also entwickelt haben oder ein Verständnis davon entwickelt haben, wie das Wahlsystem funktionierte, dann vor dem Hintergrund dieses Verständnisses, was wir ja aufgrund der fehlenden Datenlage zumindest fürs Kaiserreich weiterhin nicht haben, dann ein Verständnis von der Rolle des Reichstages in dem konstitutionellen Gefüge des Kaiserreichs und auch der Zwischenkriegszeit zu gewinnen. Das heißt auch, und das ist jetzt quasi an die Disziplin gesprochen, wir haben natürlich auch interdisziplinär so eine Art, also eben eine Arbeitsteilung in das, was du, Christoph, jetzt sozusagen die Subdisziplin genannt hast, aber auch sozusagen selbst innerhalb der vergleichenden Politikwissenschaft haben wir dann noch so feine Unterscheidungen nach Electoral Studies und Legislative Studies. Und auch die reden zu wenig miteinander. Und das hat unter anderem die Folge, dass Leute viel über Wahlen verstehen und wenig über Parlamente oder viel über Parlamente und wenig über Wahlen. Und wenn genau das der analytische Mechanismus eigentlich in dem Zusammenspiel beider besteht, dann ist das natürlich eine verhängnisvolle Arbeitsteilung. Das denke ich, also wenn wir dieses Verständnis der Wahlsysteme und vor dessen Hintergrund ein Verständnis des parlamentarischen Geschehens gewonnen haben, wäre damit, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt hin zu einer vergleichenden Betrachtung der Parlamentarisierung getan. Denn wir haben auch hier eine ganz ungleiche, asymmetrische Ausgangslage. Im Vergleich zu den gut erforschten USA und Großbritannien fällt der Wissensstand zum deutschen Fall, der aber durchaus exemplarisch für andere kontinentaleuropäische Fälle steht, krass ab. Und für ein vergleichendes Verständnis des Prozesses der Parlamentarisierung westlicher Demokratien geben die sehr, sehr gut untersuchten USA und Großbritannien aber eben nur eine sehr eingeschränkte Handhabe. Die USA ist ein präsidentielles System, sie haben die relative Mehrheitswahl, sie haben ein Zwei-Parteien-System, Großbritannien ebenfalls Zwei-Parteien-System. Das hilft uns relativ wenig zu verstehen, wie der Parlamentarisierungsprozess in Mehrparteien System sich eigentlich vollzogen hat. Für das Verständnis des kontinentaleuropäischen Entwicklungswegs, für den der Wechsel von der absoluten Mehrheitswahl, ich werde gleich ein bisschen, also keine Angst, ich werde dies schon ein bisschen noch zusätzlich erklären, was das jeweils bedeutet, Dieser Wechsel von der absoluten Mehrheitswahl zur Verhältniswahl, das heißt eben unter den Bedingungen des Mehrparteiensystems statt des Zweiparteiensystems, war von entscheidender Bedeutung. Und für diesen Entwicklungsweg ist der deutsche Fall viel repräsentativer, viel exemplarischer, viel typischer. Mit anderen Worten, dass wir so relativ gut verstehen mittlerweile, wie sich historisch responsible government im englischen Fall ausgebildet hat, hilft uns wenig bis gar nichts in der Frage, wie sich denn eine parlamentarisch getragene und verantwortliche Regierung in den Mehrparteiensystemen Westeuropas entwickelt hat. Also ich möchte Ihnen im Folgenden jetzt also erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes präsentieren, Formative Stages of German Politics, ambitioniert genannt, das ich zusammen, natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Kollegen, insbesondere mit einem Kollegen aus Bremen, Valentin Schröder, der auch hier irgendwo sitzt und zuhört, durchführe. Und das sich zum Ziel genommen hat, die Parlamentarisierung Deutschlands in der langen Perspektive vom Kaiserreich über die Weimarer Republik bis hin zur Bundesrepublik zu rekonstruieren, und zwar auf umfassend empirischer Basis zu rekonstruieren. Und im Vortragstitel ist ja schon diese Einschränkung Werkstattbericht ausgeflaggt, um eben zu kennzeichnen, dass das Work in Progress ist, dass ich also erste Ergebnisse Ihnen präsentieren kann. Grundlage des Projektes ist eine sehr umfangreiche Datenerhebung sowohl aller Wahlallianzen, aller Listenplatzierungen, des parlamentarischen Abstimmungsverhaltens, also alle namentlichen Abstimmungen, alle legislativen Initiativ- und Änderungsaktivitäten, die parlamentarischen Funktionsämter und das für alle Abgeordneten und Kandidaten des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des Bundestages. Diese Daten sammeln, verknüpfen und auswerten. Darum geht's. Ich möchte wie folgt vorgehen. Ich sage also erstmal etwas Konzeptionelleres zu der Frage, was soll man denn unter Parlamentarisierung ganz genau verstehen? Welche Elemente sind in dieser Entwicklung zentral? Und wie verstehe ich diesen Prozess vor dem Hintergrund eines säkularen Prozesses, der da quasi im Hintergrund stattfindet, den man sich vorstellen muss, als einen Prozess, den ich Nationalisierung von Politik nennen würde? Und dessen Hauptmerkmale sind Ausbildung nationaler Kapitalismen, wenn Sie so wollen, Volkswirtschaft, einer nationalen Volkswirtschaft mit allem ihrem völlig neuen Regulierungsbedarf, Wohlfahrtsstaat, Zölle, Steuersystem und so weiter und so fort, Regulierung, Sicherheitsregulierung, das ist das eine. Und der zweite säkulare Trend, die vollständige Politisierung der Gesellschaft. Also das ist sozusagen das Erfordernis, auf das das politische System reagieren muss, die Nationalisierung von Politik. Und wie reagiert es darauf? Das ist sozusagen der Parlamentarisierungsprozess. Und ich präsentiere danach, nachdem ich also etwas über diesen Parlamentarisierungsprozess konzeptionell dargelegt habe, präsentiere ich Ihnen dann ausgewählte empirische Befunde aus dem Kaiserreich und der Weimarer Republik und der Bundesrepublik, die sich meines Erachtens zu einem recht kohärenten Argument über diesen Entwicklungspfad von 1867 bis 1960 fügen. Und ich schließe dann letztendlich mit einem Blick auf das, was mein Argument oder unser Argument sowohl für ein Vergleichsmodell der Parlamentarisierung, für ein Verständnis der historischen Formation, aber dann auch tatsächlich auch für aktuelle Reformdebatten bereithält. Ich will ganz kurz Ihnen vorweg eine Kurzzusammenfassung meines Arguments geben, sodass Sie absehen können, was Sie in den nächsten 40 Minuten ungefähr erwartet. Meine erste These lautet, dass das Wahlrecht des Kaiserreichs eine Anpassung dieses politischen Systems an das, was ich eben gerade nationalisierte Politik genannt habe, systematisch verhinderte. Weil es Interessensrepräsentation an lokale Absprachen band. Dadurch verhinderte es die Herausbildung von Parteien als nationale, kooperative, verpflichtungsfähige Akteure. Zugleich war eine Reform des Wahlrechts auf regulärem Wege, also parlamentarischem Wege, nicht zu haben, weil die Mehrheiten im Reichstag des Kaiserreichs ja gerade aufgrund genau der Regeln zustande gekommen waren, die eine solche Reform hätte abschaffen müssen. Die Abgeordneten mit ihren lokalen Machtbastionen hätten sich also mit so einer Wahlreform selbst entmachtet, und warum hätten sie das tun sollen? Das absolute Mehrheitswahlrecht des Kaiserreichs stellte also, so meine These, ein dysfunktionales Gleichgewicht dar. Damit musste auch der entscheidende Schritt von der Mehrheitswahl zur Verhältniswahl, in deren Rahmen dann tatsächlich sich sowas ausbilden ließ wie verpflichtungsfähig und handlungsfähige Parteien, in Ausnahmezeiten fallen. Und das war dann ja auch ganz genau der Fall. Rat der Volksbeauftragten im Zuge der Novemberrevolution 1918 per Dekret, mehr oder weniger. Und das ist durchaus exemplarisch für eine Reihe von kontinentaleuropäischer Staaten, deren Wechsel zum Verhältniswahlrecht in diese sehr kurze Periode 1915 bis 1920 fällt, in der weit überwiegenden Zahl der Fälle. Und das heißt, in eine Umbruchphase, turbulent, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, einerseits entweder nationale Verfassungskrisen oder überhaupt nationalstaatliche Neugründung. Insofern ist der deutsche Fall da ganz einschlägig. Zweitens argumentiere ich, dass nun nach 1919 mit der Verhältniswahl zwar nun nichts mehr der Ausbildung von handlungsfähigen, intern verpflichtungsfähigen Parteien und damit auch Fraktionen entgegenstand, aber die erhöhte Parteidisziplin, die durch das Verhältniswahl auch kam, generierte jetzt eigentlich ein neues Problem, nämlich ein Problem der zunehmenden Zersplitterung im Weimarer Parlament. Nun war es nicht so, dass diese Abgeordneten sich nicht mehr disziplinieren ließen. Nein, die ließen sich jetzt disziplinieren. Aber jeder Abgeordnete, der irgendwie nicht bereit war, aus ideologischen Motiven Kompromissbildung zuzustimmen, hatte jetzt wegen der sehr, sehr geringen Eintrittshürden, nur 60.000 Stimmen brauchten sie, um einen Sitz im Reichstag zu erringen. Das ist ungefähr eine Hürde von zwischen 1,4 und 4,4%, je nach Wahlbeteiligung und je nach Distriktgröße, hatten diese Abgeordneten durchaus einen Anreiz, sozusagen die Fraktion zu verlassen, eine neue parlamentarische Partei zu gründen und dann durchaus bei der nächsten Wahl unter einem eigenständigen Label anzutreten. Also sozusagen Weimar löste das eine Problem auf Kosten des anderen. Und in gewisser Weise, das ist jetzt natürlich, klingt auch super teleologisch, aber vielleicht ist es tatsächlich so gewesen, haben wir dann im Wahlrecht der Bundesrepublik tatsächlich beides. Wir haben verpflichtungsfähige Parteien über auch die Mittel, die Parteieliten an der Hand haben, hauptsächlich durch Listennominierung ihre Mitglieder im Parlament zu disziplinieren oder generell ihre Mitglieder zu disziplinieren. Aber wir haben auch relativ hohe Eintrittshürden und insofern keine Zersplitterung, sondern eine Konsolidierung des Parteiensystems. So, soweit der Ausblick auf den Argumentationsgang. Und jetzt fange ich an, ein sehr, sehr simples, ohne jegliche Ansprüche auf große modelltheoretische Sophistizierung verbundenes Modell der Parlamentarisierung Ihnen vorzuführen. Generell wird Parlamentarisierung in der Literatur definiert als, Zitat, der Übergang vom konstitutionellen zum parlamentarischen Regierungssystem zu einem Regierungssystem, also in dem die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängt und ihm auch regelmäßig entstammt. Gibt es nichts gegen einzuwenden? Aber ich würde sagen, diesem auf das Parlament beschränkten Blick entgeht Entscheidendes. Und mir scheint es deswegen sinnvoll, über diese Minimaldefinition hinauszugehen und ein Verständnis zu gewinnen, was darüber hinausgeht. Und dafür würde ich jetzt sagen, macht es Sinn, quasi retrospektiv zu gucken, wo stehen wir heute und sozusagen, was sind eigentlich die Voraussetzungen eines heute funktionierenden Parlamentarismus. Wenn Sie heute zur Wahl gehen quasi, dann sind Sie ein Wähler, hier mit V bezeichnet. Sie wählen normalerweise eine Partei. Das ist schon eigentlich wichtig. Diese Partei wählen Sie normalerweise aufgrund eines Programmes. Sie müssen das nicht lesen, aber Sie müssen eine ungefähre Vorstellung dafür haben, wo die im ideologischen Raum sich befindet. Normalerweise gehört zur Information, die Sie erhalten haben, auch, welche Koalitionen sich bilden werden. Nach welchen Kriterien und Kalkülen auch immer wählen Sie dann aus dem Angebot, was Sie haben, eine Partei und aus den parlamentarischen Mehrheiten bildet sich dann normalerweise eine Regierung und die regiert dann. Und dann sozusagen gibt es einen neuen Anlass zu wählen. Das kann beim Ende, regulären Ende der Legislaturperiode sein, es kann auch durch vorzeitige Auflösung kommen. Und die Wahl, die dann stattfindet, ist wieder eine Wahl von der Partei und es ist wieder eine Wahl aufgrund von Informationen der Programmatik dieser Partei oder der ideologischen Positionierung. Und es ist natürlich auch eine Wahl vor dem Hintergrund dessen, was die Regierung die letzten 4 Jahre oder letzten 3 oder wie auch immer gemacht hat, in Abwägung oder Vergleich einer alternativen Regierungskoalition oder einer zukünftigen Regierungskoalition. Und dazwischen, da man nie genau weiß, wie lange die Legislaturperiode wirklich geht, bei schweren Vertrauenskrisen sind natürlich auch vorzeitige Neuwahlen eine Möglichkeit, haben Sie sozusagen einen ständigen Abgleich zwischen Politik und der öffentlichen Beurteilung dieser Politik auch in der Zwischenphase, sodass eigentlich eine relativ enge Führung zwischen Regierung und politischer Öffentlichkeit besteht. So, das klingt, glaube ich, relativ unspektakulär oder sollte so zumindest klingen. Aber es ist uns vielleicht nicht immer ganz klar, wie voraussetzungsvoll dieses Arrangement ist, wie wenig selbstverständlich das ist, dass das funktioniert und welche Voraussetzungen es ganz genau hat. Die Voraussetzungen sind folgende. Es muss erstens Parteien geben. Diese müssen möglichst auf nationaler Ebene als einheitliche Akteure identifizierbar sein. Das heißt, sie sollten bei Wahlen möglichst überall antreten und auch überall ungefähr dasselbe sagen. Und sie sollten am besten auch noch bei der nächsten Wahl als identische Akteure, Organisationen erneut antreten. Das heißt, Parteien müssen auch deswegen eine weitgehend einheitliche, eindeutige und über Zeit stabile Programmatik vertreten. Sie müssen ein Mindestmaß ideologischer Wiedererkennbarkeit und programmatischer Unterscheidbarkeit erfüllen. Ein Wahlprogramm der CDU sollte erkennbar nicht ein Wahlprogramm der Linken sein. Das heißt, eine Organisation, die aus Hunderten von Repräsentanten besteht, sollte möglichst mit einer Stimme sprechen. Und diese Parteien müssen zudem parlamentarisch handlungsfähig sein. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, ihr programmatisches Versprechen dann auch zu erfüllen. Das ist natürlich die konstitutionelle Voraussetzung. Aber wenn die gegeben sind, muss immer noch eine weitere Voraussetzung erfüllt sein. Nämlich, diese Partei muss auch handlungsfähig sein. Das heißt, sie muss intern verpflichtungsfähig sein und Strategie und handlungsfähig sein. Das heißt, sie muss zum Beispiel Abstimmungsdisziplin zeigen können. Sie muss nicht nur einheitlich reden, sondern muss eben auch einheitlich handeln. Wenn wir diese Voraussetzungen einer vollumfänglichen Parlamentarisierung uns vergegenwärtigen, können wir ungefähr die Distanz ermessen, die historisch zurückzulegen war. Denn unter der Mehrheitswahl, ob sie nun relativ oder absolut war, das heißt, ob es einfach entschied, wer die meisten Stimmen im Wahlkreis hatte oder wer die absolute Mehrheit im Wahlkreis hatte, was normalerweise bedeutete, dass man, wenn man sie nicht im ersten Wahlgang erreichte, eine Stichwahl bekam, das waren die beiden einzig verfügbaren Wahlsysteme, bevor die Idee der Verhältniswahl um 1860 ungefähr überhaupt als eine praktikable Alternative das Licht der Welt erblickte. Aber unter diesen beiden Varianten, das waren die einzig beiden Varianten, die wir eben zur Verfügung hatten im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ungefähr, wurden eben normalerweise keine Parteien gewählt, sondern es wurden Kandidaten gewählt in Wahlkreisen. Diese hatten zwar meistens ein Parteilabel irgendwo an sich kleben, aber nicht immer. Und sie hatten deswegen eine sehr, sehr lockere, häufig eine sehr, sehr lockere Parteianbindung. Aber der Modus der Interessensrepräsentation war primär ein lokaler. Gewählt wurden eben in erster Linie Individuen, nicht Parteien. Der demokratische Mechanismus demokratischer Verantwortlichkeit war eben ein individueller, kein kollektiver. Und diese individuellen Wahlkreisdelegierten schlossen sich dann im Parlament zwar häufig zu ideologisch einigermaßen kohärenten Fraktionen zusammen, aber eben diese Fraktionsbildung war auch locker. Und es hatte keiner Sanktionsgewalt über die einzelnen Abgeordneten, um sowas wie ein einheitliches, kohärentes Auftreten zu garantieren. Parteien in dem heute uns geläufigen Sinne gab es kaum, mit einigen Ausnahmen. Die Sozialdemokratie wäre eins, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Für das Verständnis des Parlamentarisierungsprozesses ist es also von zentraler Bedeutung zu rekonstruieren, wie diese historische Entwicklung von einem überwiegend lokal individuellen zu einem national kollektiven Gleichgewicht sich eigentlich überhaupt vollzogen hat. Und dafür ist eben das Wahlrecht zentral. Und das ist letztendlich das letzte Stück Information, was ich Ihnen gebe, bevor wir tatsächlich in die Empirie eintreten können. Ein bisschen habe ich jetzt eben schon damit dazu gesagt. Also wir müssen eben noch mal ganz kurz ungefähr verstehen, was die Implikationen sind, wenn man entweder absolutes Mehrheitswahlrecht hat oder ein relatives Mehrheitswahlrecht oder dann eben Verhältniswahlrecht. Und das ist sozusagen in brutalster Kürze und Einfachheit aufgeschrieben. Wie gesagt, sowohl die absolute Mehrheitswahl als auch die relative sind eigentlich historisch die Urwahlsysteme und sie haben eben eigentlich zwei Folgen, die wichtig sind. In der relativen Mehrheitswahl, also auch First Past the Post, also das englische Modell, einfach schlicht und einfach, wer hatte die meisten Stimmen im Wahlkreis, gibt es die Tendenz zum Zwei-Parteien-System. Eingeweihte wissen, das irgendwie mit so einem Duverger's Law zu verbinden. Es ist natürlich keine Gesetzmäßigkeit, weil wir das nicht haben in Sozialwissenschaften, aber es gibt die Tendenz zum Zwei-Parteien-System. Der große Unterschied eben bei der absoluten Mehrheitswahl hatte ich schon ganz kurz skizziert. Es geht also darum, die absolute Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis zu gewinnen. Da, was häufig dann eben ein Zwei-Runden-Two-Rounds-Two-Ballots-System implizierte, generiert normalerweise ein Mehrparteien-System. Historische Beispiele sind Deutschland, Kaiserreich und Frankreich. Und das historische Beispiel für die relative Mehrheitswahl ist natürlich Großbritannien. Wichtig ist natürlich noch sozusagen ein Stück Information zu sagen, wenn man tatsächlich von der absoluten Mehrheitswahl mit mehr Parteien überwechselt zur Verhältniswahl, gibt man normalerweise den Parteieliten mit der Macht über die Listenerstellung auch das zentrale Instrument an die Hand, tatsächlich Parteien zu national verpflichtungsfähigen Akteuren zu machen. Das ist in dem anderen Fall, über den wir heute nicht, oder ich zumindest erstmal nicht reden will, vielleicht in der Diskussion nachher, gibt es dann durchaus andere Instrumente, wie sich dort sozusagen die Transformation von der lokal-individuellen Ebene auf die national-kollektive Ebene verschiebt im englischen System. Das ist hier aufgeführt als Misstrauensvotum oder ein Schematismus zwischen Regierung und Opposition. Also das sollten eigentlich hoffentlich genug Informationen sein, um so ungefähr das etwas besser einordnen zu können, was ich jetzt empirisch ausführen möchte. Und es wird natürlich, wie Sie gesehen haben, eigentlich zentral die Frage, wie gerate ich von der absoluten Mehrheitswahl zur Verhältniswahl im deutschen Fall. Ja, und darum soll es jetzt erstmal gehen. Wir fangen mit dem Kaiserreich an. Um Ihnen ungefähr zu verdeutlichen, auf welcher Datengrundlage solche Äußerungen jetzt hier kommen. Wir haben für namentliche Abstimmung 552 kodiert, für alle Mitglieder des Reichstages und eben auch ab 1890 alle Wahlkreisabsprachen in allen 397 Wahlkreisen. Das ist das, was jetzt für uns eine Rolle spielt. Wie weit verbreitet waren also Wahlkreisabsprachen im Kaiserreich und welche Parteien schlossen sie? Die Empirie ist relativ eindeutig. Wahlkreisabsprachen waren ein so allgegenwärtiger Koordinierungsmechanismus, dass wir sie als konstitutiv für die Funktionsweise des Mehrheitswahlrechts im Kaiserreich ansehen müssen. Wie Sie eben sehen, schon 1890 gibt es Wahlkreisabsprachen in über 60% aller Wahlkreise. In den letzten, also 1907, 1912, Reichstagswahlen, ist das ein Wert über 80%. Und sie wurden, das ist erstaunlich eigentlich, bereits in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle in der ersten Runde geschlossen. Und sie blieben bis auf ganz wenige Ausnahmen in der zweiten, wenn es eine zweite Runde, eine Stichwahl gab, stabil. Welche Parteien bildeten miteinander Allianzen? Auch dazu gibt es eine relativ deutliche Antwort. Das waren hauptsächlich die sogenannten, also was man etablierte Parteien nennen könnte, Parteien als sozusagen als Verteidiger des Status quo, Deutsche, also die Konservativen und Nationalliberalen. Aber stark vertreten unter diesen Wahlkreiskoalitionen sind dann auch die Linksliberalen. Das katholische Zentrum, also hier Schwarz, und auch die SPD, obwohl sie sozusagen von den Stimmenanteilen Sitzanteilen natürlich zunehmende Anteile zu verzeichnen haben, sind sie bei den Wahlkreisabsprachen deutlich unterrepräsentiert. Die etablierten Parteien waren dabei gezwungen, sie waren dazu gezwungen, Wahlkreisallianzen einer immer heterogeneren Zusammensetzung zu schmieden. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Stimmenanteil der beiden Parteien, bei denen Wahlkreisabsprachen nicht so häufig sind, nämlich das katholische Zentrum und die Sozialdemokratie, also sozusagen generell Stimmenzuwachse zu verzeichnen haben. Und als Reaktion darauf war sozusagen der Zwang, zunehmend heterogenere, das heißt lagerübergreifende Wahlkreiskoalition einzugehen, bei den etablierten, den Verteidigern des Status quo besonders ausgeprägt. Bereits zu diesem relativ frühen Zeitpunkt sind wir in der Lage, Revision des bisherigen Forschungsstands vorzunehmen. Zunächst ist festzuhalten, dass wir es mit einer flächendeckenden Kooperationspraxis zu tun haben und dass diese sich ganz überwiegend eben schon im ersten Wahlgang manifestiert. Und das stellt sich dann eigentlich die Frage, wie dieser Befund in Einklang zu bringen ist mit den sehr, sehr gängigen Interpretationen über die Kooperationsunfähigkeit der Parteien des Kaiserreichs, ihren weltanschaulichen Verhärtungen, ideologischen Zerklüftungen, Abschottungen in sozial-moralische Milieus etc. Wie ist das eigentlich zusammenzubringen? Das auf der elektoralen Ebene und auf der legislativen Ebene wäre die Frage dann auch zu stellen, gerade wenn Thesenbildung über moralische Milieus, die ja auch stark aufs Zentrum zielen, schwer damit eigentlich in Einklang zu bringen sind, dass das Zentrum seit 1890 sehr, sehr häufig prominent Teil von Regierungsmehrheiten im Reichstag gewesen ist. In einer zweiten Hinsicht ist das ein überraschender Befund, weil er nicht in Einklang zu bringen ist mit einer ganz dominanten Interpretation in der Literatur. Die geht auf Stein Rokkan, den norwegischen Makrosoziologen, zurück, dem sehr viele gefolgt sind. Der hat den Wechsel von der Mehrheitswahl zur Verhältniswahl als Reaktion eines fragmentierten konservativen Parteienspektrums auf eine im Aufstieg befindliche Sozialdemokratie interpretiert, bei der die Konservativen, eben weil sie fragmentiert waren, und nur schwer zur Koalitionsbildung fähig waren, fürchteten, dass sie in absehbarer Zukunft eine stetig erstarkende Sozialdemokratie eben unter der Mehrheitswahl in die Nähe absoluter Mehrheiten kommen würde. Und Konservative hätten quasi antizipatorisch dann die Verhältniswahl als geringeres Übel gesehen. Das ist bis heute eine sehr dominante Einschätzung in der Literatur. Diese Erklärung krankt da eigentlich schon immer daran, begründen zu müssen und beziehungsweise nicht richtig begründen zu können, warum denn die Sozialdemokraten, die ja angeblich von diesem Trend besonders profitiert hätten, warum die eigentlich auch ein Befürworter der Verhältniswahl waren und warum eigentlich generell deswegen, wenn es wirklich um Konflikte über Stimmen- und Sitzmehrheiten ging, warum die Verhältniswahl sowieso überwiegend konsensual eingeführt worden ist oder wenn sie eingeführt worden ist, eigentlich von keiner Gruppe wieder in Frage gestellt worden ist. Also das ist sowieso eine offene Wunde dieser Rokkan-These. Aber wenn wir jetzt uns hier den deutschen Fall angucken, ist das Rokkan-Argument eben noch in einem ganz anderen Sinne hochproblematisch. Denn die Annahme, dass sich dieses bürgerlich-konservative Parteienlager gar nicht hätte, dass sie gar nicht kooperieren konnten, ist offensichtlich gar nicht richtig. Die hatten gar keine großen Probleme, miteinander Wahlallianzen einzugehen. Ganz im Gegenteil, die ganz weit verbreiteten Wahlkreisabsprachen waren ein sehr, sehr effektives Instrument, die SPD gerade unter Kontrolle zu halten. In den beiden letzten Reichstagswahlen kriegte die SPD etwa 29 oder 35% der Stimmen 1907 und 1912, aber sie kriegte nur 11% beziehungsweise 28% der Sitze. Also sie war einmal 18% unterrepräsentiert, das andere mal 7% unterrepräsentiert. Also die Wahlkreisabsprachen, die absolut endemisch waren, waren offensichtlich relativ effizient und zuverlässig dabei, die Sozialdemokratie unter Kontrolle zu halten. Naja, dann fragt man sich, okay, wenn das nicht das Problem war, was war denn jetzt das Problem der absoluten Mehrheitswahl im Kaiserreich? Und ich denke, auf diese Frage finden wir eben genau eine Antwort, wenn wir den nächsten Schritt machen und weg vom elektoralen Geschehen gehen und jetzt gucken, was hatte denn eigentlich das elektorale Geschehen für Auswirkungen auf das legislative Geschehen, also das, was im Parlament passierte. Und wie gesagt, ich hatte es vielleicht schon angedeutet, aber da sehe ich die eigentliche Problematik. Die vielen zahlenmäßig zunehmend und dabei in ihrer Zusammensetzung auch immer heterogeneren Wahlkoalitionen gefährdeten nämlich die Abstimmungsmehrheiten, weil sie die Geschlossenheit dieser Fraktionen gefährdeten. Das wird eben deutlich, wenn wir uns das Abstimmungsverhalten im Kaiserreich anschauen. Hier ist es erstmal abgebildet für die 6 Wahlen, die wir betrachten und die verschiedenen Parteien. Und quasi 1 wäre die perfekte Parteiendisziplin. Also sozusagen alle Mitglieder einer Fraktion stimmen immer genau wie alle anderen einer Fraktion. Wir haben perfekte Fraktionsdisziplin und quasi der Benchmark sind die Sozialdemokraten. Und der Kreisumfang repräsentiert die Stimmen, die Sitzanteile. Ja, und wie wir sehen, sozusagen ist das, was wir bei der Sozialdemokratie sehen, keineswegs selbstverständlich. Also entweder ob wir bei den Nationalliberalen uns befinden, Deutsche Reichspartei, den deutschen Konservativen oder auch eben dann den Zentrum, ist der Anteil derjenigen, die von der Fraktionslinie abweichen, geht bis 25% und mehr. Und das führt, damit Sie jetzt nicht schockiert sind, gehe ich nochmal auf die Folie zurück und erläutere das erstmal. Das führt jetzt zur Frage, sozusagen, wir sehen jetzt ein Muster, ist das denn auch ein Kausalmuster? Ist es auch Kausalität, die wir da sehen? Und dann ist die Frage, also die Hypothese, die sich ja nun aufdrängt, ist ja, dass diese etablierten Parteien genau deswegen das Problem mit einer mangelnden Abstimmungsdisziplin hatten, weil sich ihre Abgeordneten zunehmend eben auf teilweise sehr bunte Wahlkreisabsprachen stützten, um in den Reichstag reinzukommen. Und die Überprüfung, die Hypothese lautet jetzt also, ist das Faktum einer Wahlkreisabsprache und auch ihre Heterogenität eigentlich ein Erklärungsfaktor dafür, ob ein Abgeordneter im Reichstag nicht entlang der Fraktionslinie stimmt. So, jetzt bitte ich das zu entschuldigen, dass wir uns das jetzt anschauen müssen. Aber das ist eine logistische Regression, ist letztendlich die abhängige Variable, heißt nur Dissenting Behavior oder Dissenting Vote, also die Wahrscheinlichkeit, sozusagen nicht nach der Fraktionslinie zu stimmen für diese 522 namentlichen Abstimmungen, die wir da erfasst haben. Und das eine ist einfach die Frage, okay, gibt es eine Wahlkreisabsprache, die mehr als ein einziges Lager, also ist es nicht nur sozusagen die deutschen Konservativen mit der Deutschen Reichspartei, sondern mit einer Partei noch aus einem anderen Lager. Und das sind sozusagen Wahrscheinlichkeiten. Alles, was über 1 ist, ist sozusagen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Alles, was unter 1 ist, eine verringerte Wahrscheinlichkeit. Und es ist sozusagen hier eine 20-prozentige erhöhte Wahrscheinlichkeit, nicht nach der Parteilinie zu stimmen, wenn der Reichstagsabgeordnete aufgrund einer Absprache im Wahlkreis in den Reichstag gewählt wurde, die noch eine andere Partei eines anderen Lagers umfasst. Und je diverser diese Lager waren, und sie mussten immer diverser werden, weil sozusagen man immer breitere Koalitionen schmieden musste, um dieser säkular ansteigenden entweder Sozialdemokratie oder dem Zentrum zu entgegnen, desto unwahrscheinlicher war es, dass diese Leute sich disziplinieren ließen. Das musste nun in mehrfacher Hinsicht problematisch sein. Es musste eigentlich, also wenn Sie so wollen, quasi auf einer symbolischen Ebene problematisch sein, das können Sie sich vorstellen. Also auch schon 10 Abgeordnete, die sozusagen dem neuen Rettungspaket für Griechenland nicht zustimmen, innerhalb der CDU sind schon für Frau Merkel ein Problem. Also, und das ist natürlich dann auch ein Problem sozusagen der Signalisierung. Wo steht eigentlich eine Partei ganz genau? Wie ideologisch kohärent ist sie? Was wähle ich da eigentlich, wenn ich die wähle? Da ist jemand für die Griechenlandrettung, da ist da jemand gegen. Was ist das denn eigentlich? Aber auch ganz effektiv im Sinne von Mehrheiten, parlamentarischen Mehrheiten musste das zunehmend ein Problem sein. Denn wenn man seine Leute nicht sozusagen auf Linie bringt, hat man irgendwann auch mal ein Problem, dass man letztendlich gar nicht mehr die Mehrheiten bekommt. Und deswegen haben wir jetzt mal ausgerechnet, dass wir die ganz normalen Sitzanteile nehmen. Die 50%-Linie ist klar, das ist die Mehrheit. Und dass wir aber die Mehrheiten sozusagen gewichten mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit auch wirklich so stimmt, wie die Mehrheit stimmen soll. Also das heißt, dass wir kontrollieren für abweichendes Stimmverhalten und deswegen kriegen wir natürlich eine Verteilung, also so Boxplots, wo uns dieser Strich dann eigentlich sagt, wo der Durchschnitt sich bewegt und die Varianz des Ganzen, also eine Standardabweichung nach unten, nach oben und die Ausreißer dann halt. Und dann sieht man eigentlich schon für die beiden typischen Koalitionsbildung im Kaiserreich, also dass wir entweder nationalliberale, konservative und das Zentrum haben oder konservative, nationalliberale und linksliberale. Also eine Option fällt eigentlich schon relativ früh aus und die andere Option wird zunehmend problematisch. Hier wird sie schon fast problematisch. Hier fallen eigentlich beide Optionen aus. Und insofern hätte man dann auch Gesetzgebungsmehrheiten so bilden müssen, dass es dann eigentlich nur noch geklappt hätte mit den etablierten und den Linksliberalen und dem Zentrum, das wäre dann aber auch ideologisch zunehmend nicht mehr vermittelbar gewesen. Das hatten wir schon. Ich kann jetzt zu einem ersten Zwischenfazit kommen. Betrachten wir das Wahlsystem des Kaiserreichs, so ist hoffentlich deutlich geworden, dass dem Parlamentarisierungsprozess eine entscheidende Grenze vom Wahlsystem gezogen wurde. Unter der absoluten Mehrheitswahl war eine steigende Zahl von Abgeordneten nicht wirklich auf Parteilinie zu bringen. Sie waren eben an lokalen Wahlkreiskoalitionen verpflichtet. Die einzelnen Abgeordneten waren teilweise mit detaillierten und sogar schriftlich fixierten Absprachen zu ihrem Abstimmungsverhalten im Reichstag versehen. Und den etablierten Parteien gelang es daher auch nicht, eine programmatische und allseits erkennbare ideologische Kohärenz zu entwickeln. Und ihre Parteiführer mussten das je länger, desto mehr als gravierenden Nachteil empfinden, gerade vis-à-vis dieser neuen modernen Massenpartei der Sozialdemokraten mit ihrem vollständig disziplinierten, geschlossenen Auftreten. Zur gleichen Zeit vermochte diese Parteielite aber das aus ihrer Sicht dysfunktionale Wahlrecht, konnten sie nicht auf parlamentarischem Wege nicht grundlegend reformieren, weil eben dafür sie eigentlich die Zustimmung derjenigen hätten bekommen müssen, die ja genau aufgrund dieses Wahlrechts im Reichstag saßen. Die in der Literatur gängigen Urteile hinsichtlich eines angeblichen Mangels an Willen zur Macht oder angebliche Abschottung der Parteien voneinander in hermetische ideologische Lager, die haben nicht mehr miteinander gesprochen oder so, das halte ich für problematisch, ehrlich gesagt. Ich denke, hier ist eine systematischere Erklärung dafür, die auch nicht so psychologisierend ist, hätten die doch nur gewollt oder so. Oder hätte es da nur echte politische Eliten gegeben oder so. Sondern es gibt, glaube ich, eine strukturell systematische Erklärung dafür, die auch mit einigen Problemen der bisherigen Erklärung besser klarkommt. Zum Beispiel, warum war die Einführung der Verhältniswahl in Deutschland, aber auch eben in einer ganzen Reihe anderer europäischer Länder, weitgehend konsensual, beziehungsweise wurde nach ihrer Einführung nicht revidiert? Nun, die Linke war eben interessiert an einer fairen Repräsentation. Wie wir gesehen haben, waren ja die Absprachen durchaus gut in der Lage, sozusagen dafür Disproportionalität zu sorgen, dass die Sozialdemokraten eben nicht ihre fairen Anteile bekamen. Und die Parteiführer der etablierten Parteien, die wollten auch endlich richtige Parteien haben. Und wir können eben auch gleichzeitig erklären, warum die Einführung der Verhältniswahl nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in einer Reihe anderer europäischer Länder in diesem sehr gedrängten Zeitraum von etwa 5 Jahren fällt, nämlich in eine Zeit des Umbruchs, der Revolution und der Verfassungskrisen und so weiter. So, Sie brauchen keine Angst haben, dass mir die Zeit davonläuft, weil tatsächlich der Weimarer Fall und der bundesdeutsche Fall uns nicht ganz so lang beschäftigen werden. Nun, für Weimar lässt sich zunächst festhalten, dass nun wie erwartet das Problem mangelnder Parteidisziplin sich quasi über Nacht nicht total verschwand, aber doch deutlich milderte. Die Verhältniswahl gab über dieses Instrument der Listenerstellung den Parteiführern ein ganz effektives Sanktionsmittel an die Hand und diese wussten es zu nutzen schon bei der ersten Wahl. Da hatten die Parteiführer, die in Berlin präsent war, gegenüber dem im Land verstreuten Honorationenkomitees ohnehin einen strategischen Vorteil, aber dann auch im normalen Funktionsprozess der Weimarer Zeit. Also quasi das, was wir eben als Kreise gesehen haben, sehen wir jetzt hier als kontinuierliche Linien, erst übers Kaiserreich hinweg, dann jetzt über die Weimarer Zeit und das ist quasi das Gleiche sozusagen, es ist das Ausmaß der Abstimmungskohärenz bei namentlichen Abstimmungen. Und wir sehen sozusagen die Problematik, sie verschwindet nicht vollkommen, aber sie mindert sich doch deutlich ab. Also sozusagen die Parteien waren deutlich eher in der Lage, Parteidisziplin herzustellen. Der vermutete Sanktionsmechanismus war ja der zu sagen, okay, wenn dann trotzdem noch einer nicht auf Parteilinie ist, dann kann er bei der nächsten Wahl entweder wird gar nicht wieder nominiert oder mit einem schlechteren Listenplatz bestraft. Und die Hypothese, die daran hängt, wäre zu sagen, okay, kostet jedes abweichende Stimmverhalten einem eigentlich einen Rangplatz. Und das ist, ohne jetzt in große Details einzugehen, muss man dann kalkulieren, okay, was ist der durchschnittliche Rangplatz? Wie ist der sozusagen wie sind die Aussichten dieses Rangplatz vor dem Hintergrund dessen, dass ab einem bestimmten Rangplatz man nicht mehr in den Reichstag gewählt wird, weil der zu schlecht ist, der Listenplatz? Den haben wir quasi auf Null gesetzt und dann kann man gucken, wo ist der durchschnittliche Abgeordnete, auf welchem Rangplatz, weil die auch mehrfach kandidieren konnten. Hier ist der durchschnittliche Rangplatz ungefähr bei 2. für jede einzelne Abstimmung, die man nicht nach Parteilinie, der nicht der Parteilinie gefolgt ist, wird man quasi mit einem 0,2-Abzug bestraft. Und wenn man dann weiß, dass es ungefähr 100 namentliche Abstimmungen gab pro Legislaturperiode, kann man sich relativ viel schnell ausrechnen, wie viel man sich leisten konnte. Man konnte sich ungefähr 10 leisten. Dann war man draußen. So, das ist sozusagen, auch da geben die Daten das her, was wir erwarten würden. Und aber wie ich schon erwähnt hatte, gibt es jetzt eigentlich eine neue Problematik. Nun kann man diese Leute zwar disziplinieren, aber man kann nicht verhindern, dass sie aus der Fraktion austreten. Und das haben sie eben auch zahlreich gemacht. Nicht, während im Kaiserreich die Koordination zwischen den Parteien auf lokaler Ebene dazu führte, dass dann im Reichstag die Fraktionen mit internen Kohäsionsproblemen konfrontiert waren, so führte nun die Lösung dieser internen Kohäsionsprobleme und dem Verhältniswahlrecht dazu, dass nun die Koalition zwischen den Parteien im Reichstag problematisch wurde. Jede Kompromissbildung, Koalitionsbildung stand unter der Gefahr, dass irgendwelche Leute die Fraktion verlassen, weil sie sozusagen nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen, und dann im Parlament eine neue Fraktion gründen und dann wegen der relativ geringen Eintrittshürden in der Weimarer Zeit, 60.000 Stimmen, war nur notwendig, dann bei der nächsten Wahl als eigenständige Partei oder als Absplitterung antreten. Also Exit statt Voice, während sie sozusagen im Kaiserreich Voice praktizierten, einfach anders abstimmten, sind sie jetzt weg. Und das ist eben ein Phänomen, was sich dann insbesondere im Zentrum zeigt, aber auch bei den Deutschen, also bei den Konservativen. Wir rechnen quasi jetzt hier aus, wie die Zahl, wenn Sie so wollen, in wie vielen Parteien sich diese Fraktionen im Verlaufe der Weimarer Zeit aufsplitten. Aber es ist effektive Zahl, das heißt, wir gewichten das nach der Größe. Aber wenn Sie so wollen, splitten sich eigentlich die Konservativen faktisch in drei Parteien auf. Und dieser Zersplitterungsprozess setzte eben schon vor der Weltwirtschaftskrise ein und das derart zersplitterte und ideologisch polarisierte Parteienspektrum, was dann ja auch dazu führte, dass diese Parteien gar keine stabilen Koalitionen eingehen konnten, wir häufige Regierungswechsel haben. Das war dann, als dann die große Krise kam, tatsächlich auch anfällig dafür, dass eine große, die verschiedenen, wenig kompromissbereiten Splittergruppen aufsaugende Sammlungsbewegung auf die Bühne trat. Die NSDAP. So, Zwischenfazit Weimarer Zeit. Wir haben jetzt zwar hohe Abstimmungsdisziplin aufgrund des Verhältniswahlrechts. Wir sehen, dass das tatsächlich den Parteiführern effektive Sanktionsmöglichkeiten an die Hand gibt. Wir kriegen aber das Problem der Parteienfragmentierung. Nun, noch ganz kurz vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung will ich jetzt auch nur einen Aspekt des Wahlsystems in Deutschland ganz kurz beleuchten. Bekanntlich, das ist quasi so dieses, was man so... Naja, wenn man es nicht im Gemeinschaftskundenunterricht hatte, dann erzähle ich Ihnen das dann in der Einführungsvorlesung. Dann gibt es halt quasi diese Eintrittshürden, 5%-Hürde, Grundmandateklausel, sukzessive verschärft, erst 5% in einem Land, ein Direktmandat, bis zur Wahl 57, 5% bundesweit, 3 Direktmandate. Und das hat zur Konsolidierung des deutschen Parteienwesens tatsächlich erheblich beigetragen. Es mag nicht mehr ganz so bekannt sein, dass bei der ersten Bundestagswahl tatsächlich 11 Parteien und 3 Unabhängige in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Also wir ein Ausmaß der Parteienfragmentierung hatten, was durchaus, also vielleicht nicht sozusagen Weimarer Zeit in Spitzenzeiten, aber doch sehr ausgeprägt gewesen ist. Es geht hier immer effektive Zahl der Parteien. Es geht also nicht, wir zählen nicht, wie viele Parteien, sondern wir zählen immer, wir gewichten mit Stimmenanteilen. Und das ist vielleicht auch nicht bekannt heutzutage mehr, dass in den ersten 3 Wahlen zum Bundestag Wahlkreisabsprachen, jetzt haben wir ein gemischtes Wahlsystem, relativ häufig waren. Sie waren nicht ubiquitär, aber sie waren relativ häufig. Und sie dienten nun gerade dazu, dass den kleinen Parteien dazu, um über diese, also als Steigbügelhalter, wenn man so will, fungierte immer die CDU, um damit sie über diese zunehmend höher gelegten Wahlhürden kamen. Wenn das aber so war, wenn diese kleinen Parteien ihren Eintritt in den Bundestag der Hilfe der CDU verdanken, dann konnten sie sich natürlich auch, hatten sie wenig Handhabe, sich dann den legislativen Initiativen entweder der Regierung oder dann der Mehrheitsfraktion der Christdemokratischen zu verweigern, sodass schließlich ihre Existenzberechtigung als eigenständige, als eigenständiges parteipolitisches Angebot an die Wähler zunehmend in Frage stehen musste. Und die sind dann natürlich auch alle in der CDU aufgegangen. Also diese Konsolidierung des Parteiensystems findet dann sehr, sehr rapide statt. Wir haben dann also, und das ist quasi so ein bisschen die Teleologie, die ich jetzt erzähle, aber Sie haben natürlich jetzt über das Verhältniswahlrecht verpflichtungsfähige Parteien, die auch miteinander in stabile Koalitionen eingehen können. Und die dann sozusagen mit den hergebrachten Praktiken des Kaiserreichs, denn das hat sich ja alles nicht verändert, also die Geschäftsordnungspraktiken, die Selbstregulierung des Parlaments über Seniorenkonvent oder Ältestenrat, die proportionale Ausschussverteilung, dann konnte sich sowas etablieren wie eine Arbeitsteilung zwischen Mehrheitsfraktion und Opposition, und das war dann dem Wähler letztendlich auch plausibel zu machen als Muster der Alternanz zwischen einer Regierung und einer Opposition, die sich natürlich in England viel früher hat durchsetzen können. So, ich komme zum Schluss und möchte drei Dinge eigentlich ansprechen. Das erste ist, in aller Bescheidenheit möchte ich doch sagen, dass hier in den Befunden eigentlich eine Neubewertung des politischen Systems, der Funktionsweise des politischen Systems des Kaiserreichs nahegelegt wird. Teilweise auch der Weimarer Zeit. Es wird eben gesagt, es war kein elektorales Kooperationsproblem, sondern es war eigentlich ein legislatives, man muss eigentlich fast sagen, Kohäsionsproblem. Das ist vielleicht gar nicht so schlau, was hier steht. Also es ist kein elektorales Kooperation, sondern ein legislatives Kohäsionsproblem eigentlich. Und wenn man das so sieht und vielleicht auch teilt, dann lösen sich so ein paar Dinge auf. Also zum Beispiel dieser Psychologismus, dass die Parteiführer irgendwie, sie seien nicht reif gewesen, keine verantwortliche Elite, hätten unverantwortlich gehandelt oder wie auch immer. Man fragt sich, naja, ist es nicht ganz naheliegend, wenn man gar keine geschlossene Partei hinter sich hat, gar nicht sozusagen da konstitutionell sehr darauf zu drängen. Also man kann ja die Versprechen gar nicht einlösen, die darin enthalten sind. Ich denke, es hilft auch ein bisschen aus der Tautologie vieler Erklärungen raus, weil die sagt, okay, wir haben im Kaiserreich keine parlamentarisch verantwortliche Regierung gehabt, deswegen konnten sich eigentlich keine verantwortlichen Parteieliten ausbilden. Oder umgekehrt, wir hatten keine verantwortlichen Parteieliten, deswegen hat sich auch keine parlamentarisch verantwortliche Regierung herausgebildet. Also man ist sozusagen einerseits in so einer Tautologie drin, die nicht besonders befriedigend ist. Andererseits ist man so ein bisschen in so einem Dezisionismus oder Voluntarismus drin. Hätten die doch nur gewollt, hätte sich dann das schon alles irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass dann die verantwortlichen parlamentarischen oder politischen Eliten, Erzberger, Stresemann, Westarp oder wer auch immer, die sind ja auch nicht 1918 vom Himmel gefallen, sondern die gab es auch schon vorher. Die zweite Schlussfolgerung ist, bezieht sich darauf, dass man sagen könnte, vielleicht haben wir jetzt damit sowas wie einen Baustein für eine vergleichende Theorie der Parlamentarisierung gewonnen. Die basale Unterscheidung, für die ich eben plädieren würde, würde sagen, okay, die erste Unterscheidung, die man eben treffen muss, bewegen wir uns auf diesem historisch-institutionellen Pfad mit relativer Mehrheitswahl Tendenz zum Zwei-Parteien-System oder bewegen wir uns in diesem Pfad mit einem Mehrparteiensystem. Und wir können uns dann vorstellen, sozusagen, wenn der Weg, den alle gehen müssen, von lokal, individuell zu national, kollektiv, wenn der sozusagen auf dem rein parlamentarischen Wege nicht zu vollbringen ist, kann auch Präsidentialismus sozusagen eine Lösung darstellen. Das tut er in beiden historischen Entwicklungswegen und ich würde sagen, USA und Frankreich wären jeweils Beispiele dafür, dass die sozusagen nicht auf dem Parteienweg es nicht schaffen und dass dann Präsidentialismus quasi das funktionale Äquivalent ist. Aber wenn das hier in dem Mehrparteiensystem passiert, ist die Verhältniswahl absolut zentraler Schritt in diesem Prozess. Das Problem ist eben, dass wir sozusagen hier eine sehr entwickelte Politikwissenschaft haben, die dauernd diese beiden Systeme und dann analysiert, auch sie wunderbar versteht mittlerweile, dann auch die Instrumente versteht, die hier sehr wichtig waren, um auf dem Weg, aber dann immer versucht, diese Instrumente für diesen Weg anzuwenden und zum Beispiel zu gucken, wie war es denn mit dem Misstrauensvotum. Aber das, meiner Meinung nach, ist das eben nicht besonders fruchtbringend, weil sozusagen die Probleme andere waren und die institutionellen Lösungen dann letztendlich auch andere waren. Ganz, ganz letzter Punkt, dann strapaziere ich Ihre Geduld auch nicht mehr weiter. Es gibt, denke ich, auch tatsächlich Bezüge zur aktuellen Reformdiskussion. Sie wissen, 5%-Hürde ist auch in den Europawahlen Thema geworden. Und mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 5%-Hürde ist sie natürlich letztendlich auch wieder allgemein für Bundestagswahlen nochmal wieder Gegenstand der Debatte geworden. Was ich ganz kurz einleitend gesagt hatte über die disziplinären Grenzen von Electoral Studies und Legislative Studies, würde ich sagen, die Fehler, die wir als Disziplin machen, werden dann häufig repliziert von den Historikern oder den Rechtswissenschaftlern, wenn die sich Wahlsysteme oder Parlamente angucken. Dann denkt in meiner Wahrnehmung auch eben das Bundesverfassungsgericht. Wenn das Bundesverfassungsgericht über die 5%-Hürde nachdenkt, dann denkt sie ausschließlich darüber nach, was ist die elektorale Funktion dessen. Dass das auch vielleicht eine legislative Funktion haben könnte und zum Beispiel sehr, sehr zentral für sowas wie Fraktionsgeschlossenheit sein könnte, taucht da nicht auf. Und das ist durchaus gefährlich, denke ich. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion. Applaus